Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Löll und ich bin Redaktionsleiterin bei Geo und PM. Und ich sitze hier im Studio mit unserem Chefredakteur Jens Schröder. Hallo Jens.
Hallo.
Und das ist eine besondere Folge von Schneller Schlau. Das ist nämlich eigentlich ein kurzer Wissenspodcast von PM. Aber heute sprechen wir mal etwas länger, denn wir haben einen Gast zu Besuch, Thomas Grübler. Das ist der CEO und Gründer des Münchner Startups Aurora Tech. Und Thomas ist uns online zugeschaltet und Jens und ich, wir sitzen in Hamburg. Hallo Thomas.
Hallo Christiane. Hallo Jens.
Hallo, schön, dass du dabei bist. Schön, dich zu hören.
So, einmal kurz, worum es so geht, das würde ich jetzt vorwegnehmen. Aurora Tech will mittels kleiner Satelliten, so groß wie ein Schuhkarton, Waldbrände im All aufspüren. Und ein erster dieser Nanosatelliten ist Anfang des Jahres ins All gestartet mit SpaceX. Und wir von PM, wir begleiten das Team von Aurora Tech durch Höhen und Tiefen. Und wir sind nämlich eine Medienpartnerschaft eingegangen. Das ist für uns auch ungewöhnlich und Neuland. Und wir finden die Themen wichtig, die Vision von Aurora Tech. Wie können wir mit neuer Technologie im All Probleme auf der Erde lösen und die Folgen des Klimawandels in den Griff bekommen? Und dazu gehören ja Waldbrände eindeutig. Und unter dem Slogan PM fliegt ins All, da berichten wir immer wieder in unseren Magazinen. Und heute wollen wir mit Thomas einen Bogen spannen.
Vielleicht müssen wir einmal kurz die Leute nochmal abholen. Thomas, stell dir mal vor, ich wäre jetzt ein Investor. Und ich müsste erklärt bekommen von dir, warum ich euch meine sauer verdienten Millionen geben sollte. Du müsstest mir einmal kurz erklären, in a nutshell, was macht ihr, was ist eure Idee, wie geht das?
Wir haben es geschafft, Wärmebildkameras von der Größe eines Autos oder sehr großen Kühlschrankes runter zu miniaturisieren auf Kameragröße selbst, Hälfte einer Schuhschachtel. Mhm. Das heißt, die Satelliten, in die die Kameras dann fliegen, sind genauso groß wie eine Schuhschachtel. Und damit können wir eigentlich jetzt bodengestützte Sensorik, Drohnen, Flugzeuge etc. nahezu komplett ersetzen.
Und ihr habt aber eine spezielle Idee, was ihr beobachten wollt. Nämlich, ihr wollt Wälder beobachten und dann ganz schnell und früh Brände erkennen. Ist das richtig?
Genau. Wir fokussieren uns auf alles, was mit Wärme zu tun hat. Und das Naheliegendste dabei ist natürlich Waldbrände. Das heißt, wir beobachten Waldbrände mit unseren Satelliten. Auf der einen Seite natürlich die Erkennung, um zu alarmieren, um darauf zu reagieren zu können. Auf der anderen Seite auch die Beobachtung an sich, also wie verhaltet sich der Waldbrand, die Bewegungsgeschwindigkeit des Waldbrandes, um dann Simulationen tätigen zu können etc.
Also, dass das ein Zukunftsthema ist, da leuchtet sofort ein. Ich glaube, es sind sogar in diesem Jahr schon, wie ich jetzt gelesen, 800.000 Hektar Wald in Europa verbrannt. Das ist ungefähr ein gutes Zehntel der bayerischen Landesfläche, allein schon in diesem Jahr. Das heißt, das ist etwas, was mit dem Klimawandel und mit der Trockenheit, die wir haben, weiter voranschreitet. Und wie kommt man auf so ein Thema, wie kamst du auf so ein Thema, dass man damit jetzt technologisch eine tolle Lösung anbieten kann?
Wir haben einfach gemerkt, wie analog teilweise die Waldbrandbeobachtung läuft. Also, man muss sich vorstellen, wir haben anfangs mit potenziellen Kunden auf der ganzen Welt gesprochen oder mit der Branche. Wir haben bemerkt, da stehen ja noch immer Menschen auf Türmen und halten Ausschau, ob es brennt.
Auf so Feuerüberwachungstürmen im Wald, ne?
Genau. Mhm. Die gibt es sogar in Deutschland, aber natürlich größtenteils in Kanada, in Südamerika etc. Da sind Jobs ausgeschrieben noch immer für Professional Lookout Tower Watcher oder so, irgendwie so in der Form. Und wir haben uns einfach gedacht, hey, das kann doch besser gehen. Und da sind wir einfach drauf gekommen, hey, wer kann mit Wärmebilder, kann man das halt perfekt aus dem All überwachen. Da muss man nicht die ganze Welt mit Drohnen etc. und Sensoren voll pappen, sondern die Drohnen etc., das ist für lokale Lösungen ideal, für so ein kleines so Risikogebiet, aber um wirklich in die Fläche gehen zu können, um dieses Problem großflächig, gesamtheitlich zu lösen, muss man es natürlich gesamtheitlich beobachten. Und dazu brauchen wir dann die Kameras im All.
Und der Trick, den ihr gefunden habt, ist der, dass die Kamera nicht mehr so groß ist wie eine Kühl-Gefrier-Kombination, sondern wie eine halbe Schuhschachtel. Wie hast du das hingekriegt?
Wir haben die allererste ungekühlte Kamera gebaut.
Ich habe auch eine ungekühlte Kamera zu Hause. Aber du meinst eine ungekühlte Infrarot-Satellitenkamera.
Genau, also ihr habt es wahrscheinlich nicht unbedingt im Studio, vielleicht habt ihr im Fernsehstudio eine gekühlte Kamera. Auf jeden Fall gibt es da so High-End-Kameras, wo man den Bildsensor kühlen muss und dann eben ein bisschen bessere Qualität bekommt. Und im Wärmebilder ist natürlich noch komplexer zu erfassen. Es ist eine andere Technik, andere Linsen, alles anders. Und da war es bis jetzt immer noch notwendig, diese Chips zu kühlen. Das heißt, die Kühlanlage auf dem Satellit ist teilweise die Hälfte vom Satellit oder fünfmal so groß wie die Kamera selbst. Und wir haben es eben geschafft, das wegzulassen. Und dadurch wird plötzlich alles viel kleiner. Man braucht weniger Energie, also weniger Solarpaneele, weniger Akkus.
Sag doch mal einmal vielleicht exemplarisch, ihr habt ja schon einen Satelliten ins All geschossen mit SpaceX eben, der fliegt schon. Macht der schon Bilder?
Der macht schon Bilder. Also das war ein Prototyp natürlich, der Anfang des Jahres hoch ist, aber der macht jetzt noch immer kontinuierlich Bilder. Also wenn jemand ein Bild braucht, kann er uns auch anrufen, können wir schauen, was wir machen können. Was besonders gut gelaufen ist, ist, dass die Bilder aktuell eine bessere Qualität haben, als wir das eigentlich erwartet haben. Mhm. Also die sind um einiges besser. Wir sehen da drinnen Effekte, das hätten wir anfangs nicht gedacht. Also,
zum Beispiel, was seht ihr?
Weil wir sehen sogar im Meer die Sea Surface Temperature, also die Meeresoberflächentemperatur, in perfekte Schattierungen abgestuft. Oder wir sehen in den Städten, wir sehen die einzelnen kleinen Straßen, obwohl die Straße kleiner ist als ein Pixel, sehen wir die Straßenlinien alles genau durch. Also wir sehen da alle möglichen Effekte auf den Bildern. Also jetzt ist der Satellit schon 11 Monate im All und liefert noch immer richtig gute Bilder. Wir sehen auch keine Degradation oder so am Bildsensor. Das heißt, der Bildsensor, der hat noch keine Anzeichen von, dass die Qualität schlechter wird, zum Beispiel durch die Strahlung im Weltall oder so, sondern es funktioniert noch alles wie am ersten Tag.
Okay, also im Januar ist dann der Satellit ins All gegangen, Forest heißt er, ne? Forest One, mit einer SpaceX-Rakete. Genau. Und wir haben das mit ein paar Leuten von PM in Hamburg live beobachtet. Wir waren euch zugeschaltet online und ich würde jetzt mal eine Fußballerfrage an dich stellen. Wie habt ihr euch dabei gefühlt, als das Ding dann hochging?
Ich würde sagen, es war schon ein sehr emotionaler Moment für uns.
Etwas, was wir uns gefragt haben, auch unser Kollege Alexander Stirn, der schon häufiger mit euch gesprochen hat, wie bekommt man denn so einen Satelliten ins All? Wie habt ihr Kontakt zu SpaceX aufgenommen? Wie bucht man so einen Flug?
Das ist das Tolle heutzutage. Es kann fast jeder leisten. Um einen Satellit von 10 mal 10 mal 10 Zentimeter Größe ins All zu schicken, zahlt man, also so ein Satellit kostet ungefähr gleich viel wie ein normaler Mittelklassewagen. Also das ist wirklich für jeden leistbar, kann man sagen.
Man kann halt nicht mitfahren dann.
Genau, man kann nicht mitfahren. Das Auto hat man vielleicht doch 10 Jahre und verkauft es dann und wird es 20 Jahre genutzt. Aber es könnte sich jeder leisten. Es ist mega günstig geworden. Und wir sind sogar, also die Branche ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Und zwar, wir müssen gar nicht alles selbst machen. Es gibt Anbieter, die machen zum Beispiel Satellite as a Service, so wie Software as a Service, nur für Satelliten. Und mit so einem arbeiten wir zusammen. Die nutzen quasi, also wir geben denen unsere Kamera, die bauen die Kamera in den Satellit ein und die betreiben den Satellit für uns. Die haben den Startplatz bei SpaceX gebucht, machen das ganze Paperwork rundherum und betreiben den Satellit, also steuern den auch. Und wenn dann die Daten anfallen oder unsere Kamera Daten schickt, stellen die das in die Cloud und wir können die Daten direkt in der Cloud abrufen.
Ist quasi wie ein Reisebüro für eure Kamera. Macht man einfach
Genau.
nur, bucht man den Flug und sagt, kümmert ihr euch mal drum und redet ihr mit Elon Musk mal direkt.
Genau,
Okay.
mittlerweile ist das genau so.
Jens hat es eben erwähnt, wir hatten ja den Sommer der Waldbrände weltweit, aber auch in Europa. Habt ihr denn etwas beitragen können zur Früherkennung und dann indirekt auch zur Bekämpfung? Also wart ihr erfolgreich?
Ja, man muss sagen, dass der Satellit weiterhin ein Prototyp ist. Also der ist da, um überhaupt mal die Kameratechnologie zu beweisen. Nächstes Jahr im Mai startet der erste, der dann da auch was beitragen wird. Also der dann kommerziell ist und wo wir auch schon die ersten Kunden drauf haben, die den nutzen. Der ist auch schon fast ausgebucht, weil es nur ein einziger ist. Können wir nur 4, 5 Kunden bedienen damit.
Dann erzähl doch mal, was buchen denn diese Kunden, die ihr jetzt dafür habt? Die wollen dann die Daten bekommen, die der Satellit im Überflug generiert. Oder wie sieht das genau aus? Was ist das Paket?
Die Kunden dürfen den Satellit quasi für bestimmte Zeit im Orbit exklusiv buchen. Und dann dreht sich der Satellit auch immer so hin, dass er ein Foto von deren Wald oder von deren Gebiet, also sagen wir komplettes Bundesland oder komplettes Land, abfotografiert. Und damit kriegen die eben so ungefähr 4 Tage von 7 Tagen täglich ein Bild. Und das hilft denen schon eine Menge, weil das Bild ist vor zusätzlich zu Flugzeugbeobachtung und andere Beobachtungsformen für die mega wertvoll, um auch versteckte Brände zu finden oder während eines Feuers nochmal genauer zu wissen, wo brennt es und wie verhaltet sich der Waldbrand.
Das heißt, ihr kriegt dann Infrarotbilder von dem Wald XY, den euch das Bundesland Z zum Beobachten aufgetragen hat. Und in diesen Infrarotbildern sind dann Stellen, wo ganz besondere starke Infrarotstrahlung oder eine ganz besondere Wellenlänge von Infrarotstrahlung ist. Und dann kann der Algorithmus sagen, aha, da brennt's.
Genau. Gleichzeitig durch das, dass wir die Daten liefern, auch beim bestehenden Brand, der schon da ist. Wenn wir liefern die Daten ja am Nachmittag zu dieser Peak Burn Time, wo es am stärksten brennt, können unsere Kunden, also mit unserer Software, bei einer Simulation starten. Wie wird sich der Waldbrand weiterverhalten? Und dadurch die richtigen Angriffsmanöver planen. Also den Waldbrand richtig effektiv bekämpfen. Das geht ja nicht um die Früherkennung, sondern auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit der Waldbrand nicht Wochen brennt, sondern so schnell wie möglich eingedämmt wird. Und 2025 plus ist, dass wir immer mehr Konstellationen hinzufügen, bis wir bei ungefähr 100 Kameras sind oder 100 Satelliten, die dann diese Früherkennung mit maximal eine halbe Stunde Verzögerung ermöglicht. Zusätzlich zur Beobachtung natürlich.
Thomas, aber wer sind denn dann eure ersten Kunden? Also wer interessiert sich denn für eure Produkte, für eure Waldbranderkennung aus dem All?
Das sind vor allem Kunden, die aktuell stark auf die Beobachtung mit Flugzeugen, mit Türmen setzen. Also wir sprechen da zum Beispiel mit einer kanadischen Provinz, die täglich Flugzeuge startet zur Beobachtung. Wir sprechen da mit Papierherstellern in Südamerika, die im kompletten Wald überwachen müssen, denn da kommt niemand vorbei und ruft an, dass es brennt, sondern die sind komplett selbstverantwortlich, dass ihr Asset, was ihren Umsatz garantiert, eigentlich noch bestehen bleibt. Und natürlich sprechen wir auch mit größeren Gebieten in Australien, weil die haben den letzten, bei uns ja Wintern ja echt schlimme Saisonen gehabt und investieren immens in den Umbau von ihrer Systeme, wie sie mit solchen Krisen umgehen.
Aber in Deutschland und Österreich gibt es auch möglicherweise Flächen, wo das interessant sein könnte. Also in Brandenburg oder in Bayern sind ja riesige Wälder auch, wo das auch wahrscheinlich einen Mehrwert bieten könnte, oder?
Wir haben sogar in Brandenburg in Havelland den ersten Kunde für unsere heutige Software. Also nicht nur die Satellitendaten, sondern für die heutige Software. Da oben gibt es auch sehr risikobehaftete Gebiete, teilweise noch mit Minen aus dem Weltkrieg, also richtig gefährlich. Und die Gebiete, die werden auch mit Türmen überwacht. Teilweise müssen die dann ja Personen finden, die oben stehen und wirklich schauen, ob es brennt. Mhm. Aber auch bei uns werden Beobachtungsflüge gemacht. Also in Bayern gibt es eine Flugzeugstaffel. Oder lass uns mal einen Einklang bringen mit einem Vorkommen in Österreich. Wir haben einen Brand gehabt, der hat 30 Millionen gekostet. Mhm. Man muss da einfach die Daten rechtzeitig liefern. Da geht es nicht nur um die Früherkennung, sondern vor allem um die Beobachtung. Um wirklich zu sagen, hey, genau hier ist jetzt das Feuer, so ist die Vegetation, so ist Wind, Wetter, Feuchtigkeit etc. So wird es ausbrechen, um den Einsatzkräften die richtigen Informationen zu liefern, dass die Entscheidung treffen, wie man diesen Waldbrand richtig angreift. Das setzen wir an. Aber es ist natürlich, unsere Region ist im Verhältnis noch komplett anders zu zum Beispiel USA. Also
weil die Flächen viel größer sind dort.
Genau, also wir sprechen auch mit einer Region in USA über die Daten, die wirklich auch unsere Satellitendaten haben wollen. Und die haben halt über 1 Milliarde Budget nur für Brände jedes Jahr. Und das ist nicht zu vergleichen mit uns. Und das ist eine Institution, mit der man da verhandelt. Bei uns würde man mit jeder Ortsfeuerwehr einzeln sprechen. Das ist einfach nicht zum Vergleichen. Und deswegen ist vor allem diese Hochrisikogebiete von in USA, Kanada, Südamerika, Australien sind die Nummer 1 Kunden für uns aktuell, die wir angehen, wo wir jetzt auch expandieren werden.
Apropos Ortsfeuerwehr, du kannst dich persönlich in das, was die benötigen, an Informationen gut reinversetzen, weil du selber Feuerwehrmann bist. Habe ich das richtig im Kopf?
Genau, also ich war früher bei der Freiwilligen Feuerwehr, war auch Zivildienst bei der Feuerwehr, also ich habe da sehr viele Prozesse miterlebt.
Sehr gut, dann weißt du, was die Leute brauchen und das lieferst du jetzt mit Satelliten und dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Super, vielen Dank.
Und du sagtest eben, bald soll der zweite Satellit ins All gehen. Was plant ihr da und was wollt ihr da verbessern? Was sind da die nächsten Schritte?
Genau, also im Vergleich zum ersten Satellit hat der zweite viel größere Schwadbreite. Also das Bild, was der aufnimmt, ist mal 4-mal so groß, hat auch eine etwas bessere Auflösung. Und wir können es auch absolut Temperaturen messen. Das heißt, wir sehen nicht nur relative Temperaturunterschiede, die man dann gegenkalibrieren muss, sondern man kann absolute Temperaturen messen und sagen, da ist jetzt auf 0,5 Grad genau 20 Grad. Mhm. Und das hat natürlich neben Waldbrand noch andere Anwendungsfälle. Also da geht es dann nicht nur darum, heiße Quellen zu entdecken, sondern man sieht da im Agrarbereich die Evapotranspiration, also wie viel Wasser aufsteigt. Das bedeutet in Zukunft, wenn wir mal zu wenig Wasser haben und darüber nachdenken, wie man es fair verteilt. Also es geht nicht um die Optimierung von einzelnen Feldern, sondern wirklich um große Bereiche. Dann können die Daten einen riesen Mehrwert liefern und dieses knappe Gut und verteilen. Oder wir haben mit der Kammer jetzt ja schon Tests gemacht, die Städte. Und wir können eben Städte als Städte Klimamodelle liefern. Das heißt, wir messen mit unserer Kamera mit einer Auflösung von bis zu 80 Meter genau die Temperatur in Städte. Das heißt, wir wissen, welche Gebäude müssen eventuell isoliert werden oder wo muss die Stadt genauer hinschauen. Wir wissen, wo entsteht die Hitze in der Stadt. Wir durch bessere Klimamodelle, wo gerade die ersten Forschungsprojekte starten. Aber jeder weiß, da werden jetzt Milliarden investiert in den nächsten Jahren, um die Städte klimafit zu machen. Kann man diese Entscheidungen richtig treffen, was man umbauen muss auch? Das sind als Riesenprojekte.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich versuche nochmal alles ein bisschen zusammenzufassen. Also eure Idee ist von OroraTech, ihr habt eine Kamera, eine Infrarotkamera, die bislang Kühlschrank mit Gefrierkombination groß war, auf einen halben Schuhkartongröße zusammengeschnurrt, indem ihr euch eine Technik überlegt habt, wo die Kamera nicht gekühlt werden muss, sondern ohne ein kompliziertes, schweres Kühlsystem auskommt. Das heißt, mit eurer Technik können Infrarotkameras günstiger mit viel kleineren Satelliten ins All geschossen werden. Und erste Anwendung ist, man guckt sich Waldbrände an. Ihr habt erste Kunden, das sind wahrscheinlich dann Bundesländer oder große waldbesitzende Körperschaften, die sagen, beobachtet man meinen Wald. Und ihr könnt sozusagen den Fotos von Wäldern machen, zum Beispiel auch wenn die brennen, um dann zu gucken, wie kann man den Wald bekämpfen. Und das Ziel ist, bis zu 100 Satelliten dieser Art im All zu haben, um dann tatsächlich im Halbstundentakt alle Wälder, die angeguckt werden sollen, anzugucken und dann ganz früh Feuer schon zu erkennen. Denn alle halbe Stunde kommt ja nun jetzt im Amazonas-Regenwald kein Wanderer vorbei, der mal kurz das Handy zückt und das Feuer meldet. Und andere Anwendungen habt ihr auch noch rausgefunden, wie man machen kann. Man kann in Städten Klimapläne machen, wenn man die Temperaturverteilung erkennt. Und man kann auch absolute Temperaturen in Wäldern messen, um möglicherweise auf die Ökosystemfunktionen von Wäldern dann zurückzuschließen.
Okay, Thomas, danke, dass du dich aus München zugeschaltet hast. Und wir bleiben dran mit unserer Kampagne PM fliegt ins All. Und wenn ihr, die ihr zugehört habt, mehr wissen wollt, dann schaut doch bei uns vorbei auf der Website pm-wissen.com. Und da haben wir die Beiträge eingestellt. Da erfahrt ihr auch genau, wie die Kamera gekühlt wird oder eben nicht gekühlt wird und wie die Kamera überhaupt funktioniert und wie das war mit dem SpaceX-Flug und so. Da gibt es noch viele mehr Details, die wir jetzt gar nicht in so 20 Minuten aufgreifen können. Und auch ein paar Filme über Aurora Tech von unserem TV-Partner Servus TV. Also herzlichen Dank an alle, auch an Timo Höcke von der Wellenschmiede, in dessen Studio wir zu Gast sein durften. Und dann bis bald. Liebe Grüße.
Und Thomas, und wir reden demnächst mal drüber, auf welchen der 99 Satelliten wir mit unserem PM-Edding unterschreiben dürfen. Weil wir haben ja gesagt, PM fliegt ins All. Da müssen wir mal unterschreiben irgendwann zumindest, um das wahrzumachen. Das machen wir dann mal.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Dankeschön. Ne?
Christiane, Jens, Servus.
Tschüss.
Tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.